Radio SRF.
Echo der Zeit. Wir haben keine Kohle und kein Öl, unser Rohstoff ist die Bildung. Deshalb senden wir heute live aus der Universität Basel. Echo aus dem Hörsaal heißt unsere heutige Live-Sendung mit Publikum. Wir berichten aber nicht nur über Universitäten, sondern in exakt einer Woche live aus der Fachhochschule Luzern und in zwei Wochen von der Berufsschule Emmental. Und wir möchten die vielgepriesene Bildungslandschaft Schweiz unter die Lupe nehmen. Wie konkurrenzfähig sind wir? Wie austariert ist unser Bildungssystem? Wie fit sind unsere Hoch- und Berufsschulen? Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Passend zur heutigen Sendung haben die Wissenschaften heute Schlagzeilen gemacht. Der Nobelpreis für Physik wurde vergeben und auch die Schweiz kriegt ein Teilchen davon ab. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Der Brite Peter Higgs und der Belgier François Englert sind beide über 80 Jahre alt. Das Nobelpreiskomitee musste sich also sputen, wenn noch beide den Preis bekommen sollten. Dass sie ihn nun tatsächlich erhalten, war dann auch keine große Überraschung. Nicht unter Teilchenphysikern jedenfalls. Vielerorts hatten sie sich bereits im Voraus verabredet, um die Verkündigung aus Stockholm live am Bildschirm mitzuverfolgen. So auch an der ETH in Zürich. Und die Physiker dort freuten sich.
Gibt einem irgendwie einen wohligen Schauer über den Rücken, läuft einem da.
Ich bin einfach sehr, sehr glücklich.
Den Nobelpreis erhalten die beiden theoretischen Physiker Peter Higgs und François Englert dafür, dass sie unabhängig voneinander bereits in den 1960er Jahren eine neue Theorie aufgestellt haben. Und diese besagt, dass die kleinsten Bausteine der Materie, die Elementarteilchen, ihre Masse erst durch ein sogenanntes Higgs-Feld erhalten. Man kann sich das so vorstellen. Einige Elementarteilchen können einfacher durch dieses Higgs-Feld pflügen und sind somit leichter, andere bleiben stecken und werden somit schwerer. Gäbe es das Higgs-Feld nicht, müsste das derzeit gültige Standardmodell der Physik völlig umgekrempelt werden. Das Higgs-Feld selber kann man nicht beobachten. Aber es verrät sich, so die Theorie, mit dem Higgs-Teilchen. Und genau dieses Teilchen wurde letztes Jahr mit dem großen Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf dingfest gemacht. Von experimentellen Physikerinnen und Physikern wie Felicitas Paus.
Wie das immer bei theoretischen Physikern ist, wenn sie etwas Neues vorschlagen, muss irgendjemand auch diese Theorie beweisen. Und das ist genau passiert letztes Jahr, dass wir experimentell bestätigt haben, dass das, was vorhergesagt worden ist, auch wirklich existiert.
Ohne das CERN hätte es den Nobelpreis für Peter Higgs und François Englert nicht gegeben. Die Arbeit des CERNs wird dann auch vom Nobelpreiskomitee explizit gewürdigt. Es erwähnt Theorie und Experiment im gleichen Atemzug. Das erfüllt CERN-Direktor Rolf-Dieter Heuer mit Genugtuung.
I'm absolutely happy about the result of the decision. And if you look at the quote, it quotes theory and experiment more or less on the same footing. And this is for me the most important thing.
Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber. Sie hören Echo aus dem Hörsaal, genauer aus der Cafeteria der Universität Basel mit Publikum. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, insbesondere Herrn Lopriano, Rektor der Universität Basel. Und bei mir begrüße ich jetzt Sarah Bühler. Sie studieren Geschichte und zwar alte Geschichte. Und trotzdem frage ich Sie, wie ist die moderne Geschichtsstudentin?
Ja, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin aus Gelterkinden im Kanton Basel-Land. Und ich studiere im Master an der Universität Basel und Straßburg alte Geschichte. Ich bin angestellt an der Universität Basel als Hilfsassistentin, als Tutorin. Und in meiner Freizeit bin ich politisch aktiv. Ich habe das Präsidium einer Ortspartei in Gelterkinden, der Grünen Region Gelterkinden.
Wir kommen gerne darauf zurück. Herr Casanova, Sie sind Doktorand. Heute wurde der Nobelpreis in Physik gegeben. Das ist immer auch, Nobelpreise sind immer ein Ausdruck für Top-Universitäten. Der letzte Nobelpreis der Universität Basel liegt 35 Jahre zurück. Trotzdem sind Sie hier. Warum sind Sie hier? Was macht es aus?
Also ich habe mich natürlich nicht wegen eines Nobelpreises für die Uni Basel entschieden, aber auf jeden Fall wegen der guten Forschung, die hier betrieben wird. Ich habe mich fürs Biozentrum entschieden, weil in dem Bereich, in dem ich mich interessiert habe für ein Doktorstudium, gibt es exzellente Forschungsgruppen. Zudem bietet die Uni Basel und in der Stadt Basel auch ein sehr gutes Lebensumfeld für mich. Und es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass das Biozentrum ein PhD-Programm hat, was für mich von großem Interesse war, das mir erlaubt hat, Einblick in verschiedene Arbeitsgruppen zu gewinnen, bevor ich mich definitiv für die grob 4 Jahre von einem Doktorat entschieden habe.
Und das ist besser als Boston beispielsweise?
Das kann ich so nicht sagen, aber sagen wir so, als insgesamt die Gesamtsituation war für mich in Basel ideal. Das spielt natürlich auch private Gründe mit ein. Und ich denke sehr wohl, dass Life Sciences in Basel mit Boston konkurrieren können.
Besten Dank. Das war ein kleiner Appetizer für das danach. Genauer nach den wichtigsten Nachrichten des Tages, die Konrad Muschk für uns zusammenfasst.
Die EU will verstärkt vom Rauchen abschrecken. Das EU-Parlament hat mit großer Mehrheit für strengere Regeln gestimmt. So soll es künftig schockierende Bilder und größere Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen geben. Mentholzigaretten sollen längerfristig ganz verboten sein. Vor allem Jugendliche sollen so vom Rauchen abgehalten werden. Die neuen Bestimmungen treten noch nicht sofort in Kraft. Nun beginnen Detailverhandlungen zwischen dem EU-Parlament und den einzelnen Staaten. Die deutschen Grünen haben Katrin Göring-Eckardt zu ihrer neuen Co-Fraktionschefin für den Bundestag gewählt. Die 47-Jährige erhielt 41 Stimmen. Ihre Kontrahentin Kerstin André bekam 20 Stimmen. Göring-Eckardt war bereits Spitzenkandidatin im Wahlkampf der Grünen. Sie gehört zum Parteiflügel, der sich mehr zur politischen Mitte hin orientiert. Bei den Grünen werden der Vorsitz der Partei und der Bundestagsfraktion immer doppelt besetzt. Als Vertreter des linken Parteiflügels ist der 43-jährige Verkehrspolitiker Anton Hofreiter zum neuen Co-Fraktionschef gewählt worden. Ein zweites Team von Chemiewaffenexperten soll bald nach Syrien reisen. Dies hat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen OPCW mitgeteilt. Die neuen Inspektoren sollen die 20 Experten unterstützen, die bereits in Syrien an der Vernichtung von Chemiewaffen arbeiten. Die OPCW teilte außerdem mit, dass Syrien Anfang Monat mehr Einzelheiten über seine Chemiewaffenarsenale übermittelt habe. Im Norden von Mali haben vermutlich radikale Islamisten eine Brücke über den Fluss Niger gesprengt, eine wichtige Verbindung in den gleichnamigen Nachbarstaat. Die Brücke südlich der Stadt Gao wurde laut Augenzeugen am frühen Vormittag angegriffen. Ein UNO-Vertreter bestätigte die Explosion. Bereits gestern waren in der Nähe von Gao Mörsergranaten abgeschossen worden, vermutlich ebenfalls von Islamisten. Radikal-islamische Kämpfer hatten den Norden Malis besetzt gehalten, bis sie im Januar von französischen und afrikanischen Truppen vertrieben wurden. Derzeit sind etwa 6.000 UNO-Blauhelm-Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert. Der Bundesrat und die Kantone lehnen die von der SVP lancierte Familieninitiative ab. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Peter Häcklin, Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, haben in Bern ihre Argumente dargelegt. Die Initiative würde Einverdienerfamilien steuerlich begünstigen. Familien würden aber heute schon entlastet. Mit der Initiative gäbe es neue Ungleichbehandlung. Bund, Kantonen und Gemeinden würden zudem erhebliche Steuereinnahmen fehlen. Die Schweizer Bäuerinnen wollen mehr Einfluss im Nationalen Bauernverband. Sie nominieren Christine Bühler für das 3. Vizepräsidium beim Schweizerischen Bauernverband. Dieses neue 3. Vizeamt wurde extra geschaffen und ist für eine Frau reserviert. Die Wahl findet Ende November statt. Christine Bühler ist zurzeit bereits Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes. Der Internationale Währungsfonds IWF hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft nach unten korrigiert. Die Wirtschaft der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer werde dieses Jahr um 2,9% zulegen, nächstes Jahr um 3,6%. Das ist weniger stark, als die IWF-Ökonomen noch im Juli schätzten. Vor allem die Aussichten für größere Schwellenländer wie China, Russland und Indien hätten sich verschlechtert. Leicht verbessert hätten sie sich für die Eurozone. Der IWF-Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass die USA ihren Streit ums Budget und die Schuldenobergrenze bald beilegen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.828 Punkten, minus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.852 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 22,79 gehandelt. Der Dollar kostet 90 Rappen 42. Das Wetter. Im Norden liegt weiterhin teils zähen Hochnebel mit einer Obergrenze um 2000 Meter. Es bleibt kühl bei 14 Grad. Dazu gibt es Nieselregen. In den Bergen ist es trotz Wolken teils sonnig. Im Süden ist es wechselnd bewölkt. Gegen Abend sind jeweils in den Alpen und im Süden lokale Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Wie kriegt man die besten Forscher für das Biozentrum nach Basel? Wie sehr muss man als Forscher auch Manager sein? Und wie gewinnt man einen Nobelpreis? Wie modern sind die Geisteswissenschaften? Kann man Forschungsschwerpunkte von oben verordnen? Die Uni Basel hat nämlich ein solches Schwerpunktprogramm. Und wie sehr will und soll die Uni Basel wachsen? Und die heute veröffentlichten Arbeitslosenzahlen zeigen, dass es auch für Uni-Absolventen schwieriger wird, eine Stelle in der Schweiz zu kriegen. Echo der Zeit, wir haben ein Dossier online unter srf.ch/news und man kann sich auch auf Twitter beteiligen, Hashtag SRF Echo. Die Universität Basel ist berühmt für ihr Biozentrum für Biomedizin und ich begrüße ganz herzlich den Infektionsbiologen Christoph Dehio. Ganz kurz, was forschen Sie hier?
Ja, guten Tag, Herr Vögeli. Wir arbeiten an bakteriellen Infektionen. Wir wollen verstehen, wie Bakterien den Menschen krank machen können. Die molekulare Interaktion zwischen Bakterium und Wirt, das ist eine Fragestellung, die ist medizinisch relevant. Sie ist vielleicht dann auch eine Möglichkeit, in Zukunft neue Antibiotika, neue Antiinfektiva zu entwickeln, aber auch aus grundlagenwissenschaftlicher Sicht von großem Interesse. Wir wollen einfach verstehen, wie ist über die Jahrmillionen ein Bakterium hat sich so entwickelt, dass es den Menschen infizieren kann und wie wechselwirkt dann die menschliche Zelle.
Und wie der Alltag für Studentinnen und Doktorandinnen bei Professor Dehio abläuft, das hat Odette Frey für uns verfolgt im 5. Stock des Biozentrums.
Ein Steinwurf entfernt vom Hauptgebäude der Universität liegt das sogenannte Biozentrum. Hier im 5. Stock des großen Komplexes treffen sich an diesem Herbsttag 15 junge Forschende. Studierende, Doktorierende, Postdocs und Ihr Professor Christoph Dehio.
Okay, so I'd like to welcome everybody for this literature seminar.
8 verschiedene Nationalitäten sind im Raum versammelt. Von Schweizerisch über Finnisch bis Malaysisch. Unterrichtssprache ist Englisch, die Lingua Franca der Life Sciences.
So today we discuss the paper with the title Brucella modulates secretory trafficking via multiple type 4 secretion effector proteins.
Es geht um ein Bakterium namens Brucella, das sich in menschlichen Zellen vermehren kann und so chronische Infekte verursacht. Die jungen Forschenden haben sich intensiv vorbereitet und diskutieren Detail um Detail eine Publikation von einer amerikanischen Forschergruppe. Sie vertiefen sich in komplexe Diagramme und in mikroskopische Aufnahmen.
I think there is colocalization, but for me the ER pattern they show for some of the effectors looks more dotty than reticular.
Sie sind kritisch und nicht von allem überzeugt, was die Kollegen aus den USA publiziert haben. Das Urteilsvermögen zu schärfen ist denn auch wichtiges Lernziel. Und, so sagt ein Doktorand,
man lernt auch, wie man letzten Endes seine Wissenschaft veröffentlicht.
An den Veröffentlichungen werden auch die Jungforscher gemessen. Und obwohl der Wettbewerb in der Forschung hart ist, schwingt bei vielen große Begeisterung mit für ihr Fach, die Biologie.
Evolution ist eigentlich so etwas Simples, es ist ein grundlegendes Gesetz, was funktioniert, kommt weiter. Und wie eigentlich aufgrund von dem einfachen Grundprinzip so spezialisierte Interaktionen sich gebildet haben, das finde ich faszinierend, die will ich verstehen.
Man kann Krankheitserreger bewundern, aber man kann ganz genau so unseren Organismus auch bewundern, was der alles fertig bringt und mit was der alles kann umgehen oder eben auch nicht kann umgehen.
Alles, was wir hier verstehen, mag in der Zukunft ein essentieller Teil auch in der Pharmaindustrie sein für Medikamentenentwicklung. Es ist für mich persönlich sehr spannend.
Und auf die Frage, warum sie gerade Molekularbiologie studiere, sagt diese junge Studentin:
Ich würde sagen, einfach aus persönlicher Leidenschaft.
Der Beitrag von Odette Frey. Christoph Dehio, Sie sind seit 13 Jahren an der Uni Basel. Was sind die Standortvorteile, die Sie dazu gebracht haben, hier zu bleiben und weiter zu forschen?
Zum einen das Renommee des Bierzentrums, was ich, bevor ich hergekommen bin, schon an vielen Orten mitbekommen habe. Zum anderen aber auch die Einbettung. Basel lebt sehr stark von den Life Sciences, ist im Prinzip durch die Pharmaindustrie, durch Roche, durch Novartis, durch andere Firmen maßgeblich beeinflusst. Und es gibt ein Umfeld, was die Wissenschaft stark fördert. Das Biozentrum selbst hat eine längere Tradition, es existiert seit mehr als 40 Jahren. Am Anfang war es durch die Vision von den Gründervätern eine Institution, die verschiedene neue Disziplinen unter einem Dach zusammengeführt hat. Es war ein Alleinstellungsmerkmal. Heute hat sich das, weil es auch Pate gestanden hat für neue Institutionen, so entwickelt, dass viele Institutionen auf dieser Welt in ähnlichen Bereichen forschen und dementsprechend die Institution in einem Konkurrenzfeld steht und sich da aber sehr gut behaupten kann. Und das hat für mich diese Möglichkeiten, die Basel bietet, mit dem Biozentrum an der Uni Basel die letzten 13 Jahre eine hervorragende Möglichkeit, Forschung zu machen.
Sie haben das Umfeld angesprochen, die Pharmaindustrie, das ist ja klar, dass das befruchtend ist. Die Frage ist natürlich auch, die sich jederlei stellt, wie sehr besteht die Gefahr, dass die Pharmaindustrie Einfluss nimmt. Sie haben ja zum Beispiel eine Zusammenarbeit der Uni Basel, des Universitätsspitals Basels und Roche, ein Forschungsnetzwerk aufzubauen, das Grundlagenforschung und klinische Forschung verzahnen soll. Da kann man natürlich fragen, wer zahlt, befiehlt, wie sehr besteht die Gefahr, dass dann die Forschungsfreiheit oder ihre Unabhängigkeit beeinflusst wird?
Also es ist natürlich wichtig zu betonen, dass experimentelle Forschung, auch die Molekularbiologie, sehr teuer ist. Wir werden sehr großzügig unterstützt von Seiten der Universität Basel, aber durch die Konkurrenzsituation ist immer wieder notwendig, Anpassungen zu vollziehen, den neuen Trends zu folgen. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn man ein Umfeld hat, was auch von Seiten der Industrie, von Seiten von privaten Stiftungen Gelder geben kann. Ich möchte es kurz illustrieren, weil das Biozentrum hat eigentlich eine längere Tradition der Unterstützung. Schon im Jahr 1986 wurde dann über 20 Jahre hinweg von einer privaten Stiftung, Boris Miller Stiftung, 40 Millionen Schweizer Franken in das Biozentrum bereitgestellt, um Forschung im Rahmen der Strukturbiologie zu bewerkstelligen. Die waren an nichts gebunden. Es gab zwei Professoren, die wurden dadurch gefördert. Es wurden Geräte gekauft. Es gab da keine Beeinflussung des Programms. Natürlich muss es immer wieder neu abgewogen werden, wenn Gelder von Seiten der Industrie kommen, ob sie wirklich so eingesetzt werden, dass die Universität unabhängig bleibt.
Aber konkreter, wo ist die rote Linie für Sie? Was die machen Sie Linie, nicht und was machen ja, Sie auch?
Was man sicherlich nicht möchte, ist, wenn zum Beispiel eine Stiftungsprofessur geschaffen wird, dass dann derjenige, der die Gelder gibt, Einfluss nehmen kann, auf die Person berufen wird. Wenn man da eine saubere Trennung hat, dass praktisch die Gelder in eine Stiftungsprofessur einmünden, aber die Universität in ihrer Autonomie dann das Berufungsgeschäft selbst bewerkstelligt, dann denke ich, ist das nach unseren heutigen Vorstellungen unproblematisch.
Aber bei dieser Kooperation, die ich erwähnt habe von 2010, wenn man Grundlagenforschung und klinische Forschung kombiniert, dann ist es doch eigentlich ziemlich große Grauzone drin.
Wenn man die Strategie der Universität Basel anschaut, 2014 ist translationale Forschung ein wichtiger Punkt. Dazu gehört eben auch, dass man in Bereiche reingeht, die an die Pharmaindustrie mit herangelangen. Toxikologie ist ein Aspekt, der da sicherlich auch zu nennen ist. Und von daher denke ich, dass diese Schnittstelle da durchaus von beiden Seiten so bedient werden kann, dass es unproblematisch sich darstellt.
Sie sind heute nicht im weißen Kittel mit der Schutzbrille hier, sondern im Anzug und Krawatte. Wie sehr sind Sie auch Manager beim Akquirieren von Geldern?
Also je länger man in dem Geschäft ist, umso mehr Verantwortung trägt man natürlich, umso mehr administrative Aufgaben werden sicherlich auch zu bewerkstelligen sein, umso mehr Routine entwickelt man natürlich auch. Aber es ist ein ganz wichtiger Teil für mich, dass ich die Nähe zur Wissenschaft habe, dass ich täglich die Möglichkeit habe oder beinahe täglich mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, damit dieser Betrieb aufrechterhalten bleibt, notwendig, Gelder zu akquirieren, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und von daher denke ich, ist es natürlich, dass wir verschiedene Hüte aufhaben und verschiedene Rollen spielen. Mhm. Und Management ist sicherlich zunehmend von Bedeutung. Administrative Aufgaben sind sicherlich auch zunehmend von Bedeutung. Aber generell ist es für mich auch ein Grund, warum ich Basel so schätze, dass ich hier noch am Biozentrum der Universität Basel die Möglichkeit habe, als Forscher aktiv zu sein, obwohl ich eben viele andere Aufgaben zu bewältigen habe.
Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie kürzlich 1,7 Millionen Euro des Europäischen Forschungsrats erhalten. Das wäre dann mehr so Drittmittel von fast schon wissenschaftlicher Seite. Wie wichtig sind Schweizerischer Nationalfonds EU im Vergleich zur Pharmaindustrie?
Also das Biozentrum versteht sich als ein grundlagenwissenschaftlich aktives Institut. Und von daher ist es enorm wichtig, dass die Gelder primär aus dem akademischen Sektor kommen, aus den Forschungsförderungsinstitutionen wie dem Schweizer Nationalfonds oder dem Europäischen Forschungsrat, die im Prinzip Geld für exzellente Forschung geben, unabhängig davon, ob sie einen Anwendungscharakter haben. Man misst es nur an der wissenschaftlichen Exzellenz. Die Möglichkeit, mit der Pharmaindustrie zu kollaborieren, hat andere wichtige Aspekte, nämlich dass man Projekte, die sich aus der Grundlagenforschung entwickeln, auch dann Richtung Anwendung eventuell weiterentwickeln kann. Aber es ist nicht die primäre Intention von uns, dass wir, weil wir die Nähe zur Pharmaindustrie haben, dann in der Form profitieren, dass wir unsere Forschung in die Richtung entwickeln würden.
Universitäten konkurrieren ja heutzutage auch um Doktoranden. Herr Casanova, wie wurden Sie geködert? Sind es Infrastruktur, sind es Ausrüstungen? Wie wurden Sie quasi gewonnen, hier zu bleiben?
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen von allem. Essentiell war natürlich, dass am Biozentrum das angeboten wurde, was mich interessiert hat. Das war die Infektionsbiologie, die sehr stark vertreten ist. Und in der Infektionsbiologie gibt es verschiedene Gruppen, die sehr stark sind in ihrem Feld. Das ist einerseits natürlich der Publikationserfolg, andererseits aber auch, wie Herr De Hio erwähnt hat, die Mittel. Das heißt, dass Mittel vorhanden sind, dass man Forschung machen kann.
Aber konkret, was für Mittel oder Ausrüstung haben Sie gekriegt? Gab es da etwas, was speziell für Sie jetzt Ihre Gruppe geschaffen wurde?
Also ich habe nichts gekriegt in dem Sinn, aber wir haben natürlich Zugang zu neuesten Technologien. Es gibt extrem starke sogenannte Core Facilities, das heißt Spezialisten auf verschiedenen Gebieten, wo wir Zugang haben. Wir können uns die Chemikalien oder Mittel leisten, die wir für Experimente benötigen, die anstehen. Und ein anderer Punkt war auch, dass ich in ein sogenanntes Fellowship for Excellence Programm mich bewerben konnte, was meinen Lohn bezahlt und ich danach ein bisschen die Freiheit hatte, auszuwählen, wo ich damit hingehen möchte. Ich konnte mir zwei Forschungsgruppen anschauen und mich dann entscheiden.
Und ein ganz kurzer Satz von Ihnen, damit ich überleiten kann. Es gibt ein Schwerpunktprogramm der Uni Basel, was man forschen soll. Wie frei sind Sie noch in Ihrer Forschung auf einer Skala von 1 bis 100?
Es tendiert gegen 100, würde ich sagen. Also ein Schwerpunktprogramm, das kommt darauf an, wie es sich bildet. Wenn es bottom-up oder top-down ist, ist es schon mal ein Unterschied. Und wenn Stärke zu Stärke kommt.
Wenn Sie es zusammenfassen, wie frei sind Sie in Ihrer Forschung von 1 bis 100%?
Ich würde sagen 100, weil ich sehe nicht, wer mich begrenzt.
Gut, das Stichwort wollte ich haben, damit ich über die Geisteswissenschaften reden kann. Ich begrüße Caroline Arni, sie ist Professorin für Allgemeine Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Unter anderem beschäftigen sie sich mit Geschlechterforschung, mit Wissenschaftsforschung, Sozial- und Kulturgeschichte. Die Geisteswissenschaften werden ja in unserer eher technikgläubigen Welt oft etwas belächelt, vor allem wenn man vom Nutzen und der Anwendbarkeit von Forschung spricht. Dabei kann sich das ziemlich schnell ändern, wenn wir an die Sinologen denken. Die waren vor kurzem noch Exoten, jetzt sind sie wahrscheinlich umworben. Frau Arni, wie sehr sind Sie als Historiker unter dem Druck, irgendwie praxistauglich zu sein?
Ja gut, das kommt etwas auf den Kontext an, auf den ich mich sozusagen beziehe. Ich meine, es gibt diesen ganz allgemeinen Diskurs quasi über den Nutzen von Bildung, wobei dann Bildung eben sehr, oder den Nutzen, Entschuldigung, dann eben sehr oft dadurch bestimmt wird, ob etwas ökonomisch verwertbar ist oder nicht. Ich meine, das ist dieser ganz allgemeine Diskurs, das ist auch eine Verengung des Bildungsbegriffs und als Geisteswissenschaftlerin ist man da im Prinzip immer schon unter einem Rechtfertigungs Druck. Ja. Mhm. Aber wir haben ja nach wie vor die Unis, die sich als Vollunis verstehen und diese Bereiche auch haben wollen. Ja. Also in dem Kontext ist, dann kann man sich da auch etwas rausnehmen. Und die Geisteswissenschaften und die Sozialwissenschaften, die man ja dazu zählen können, die glaube ich, die sollten auch mit diesem Druck auch ganz selbstbewusst umgehen und sagen, wir möchten eben genau, unser Sinn liegt auch darin, dass wir ein Wissen produzieren und ein Denken praktizieren, das sich jenseits einer ökonomischen Verwertungslogik entfalten kann. Ja? Und dass wir damit eben auch einen Bildungsbegriff verteidigen, der sich nicht eng führen lässt auf ökonomischen Nutzen.
Dann finden Sie das, dann ist das Schwerpunktprogramm aus Ihrer Sicht für Historiker gar nicht so geeignet.
Ja gut, es gibt ja unter diesen Schwerpunkten auch geisteswissenschaftliche Schwerpunkte.
Vielleicht können Sie kurz sagen, welche?
Es gibt das bildwissenschaftliche Schwerpunktprogramm und es gibt das Schwerpunktprogramm oder das Profilschwerpunkt, ich weiß jetzt gerade nicht, was der technische Term ist, die Narrativität. Ja, sind ja auch ich stecke da jetzt nicht drin, darum bin ich jetzt nicht die berufenste Person, aber das kommt auch sehr stark aus den Literaturwissenschaften heraus, aber hat natürlich auch etwas mit Geschichte zu tun. Es geht darum, wie wir sozusagen Darstellung von Welt oder auch Wissen von Welt in narrativen Strukturen fassen und inwiefern diese narrativen Strukturen auch beeinflussen. Also
bei diesen zwei Schwerpunkten sind Sie jetzt nicht drin.
Ich bin da jetzt persönlich nicht drin.
Sind Sie jetzt froh oder haben Sie dafür deswegen weniger Geld zur Verfügung?
Ich habe nicht weniger Geld zur Verfügung, ich habe vielleicht nicht mehr Geld zur Verfügung, ich habe meinen Lehrstuhl. Ja, sozusagen. Also das nimmt mir jetzt diese Schwerpunkte, die nehmen mir nichts weg, sozusagen. Ob ich froh darum bin, ja, das gibt zwei Seiten. Ich meine, es ist klar, wenn etwas als Schwerpunkt... Und es gibt noch die European Studies, Entschuldigung, und da ist unser ganzes Departement mit drin. Das Wichtigste habe ich vergessen. da stecke ich durchaus mit drin, als Historikerin mit meinem Departement. Was ich sagen wollte... klar, wenn etwas als Schwerpunkt definiert ist, dann lassen sich dafür unter Umständen auch zusätzliche Gelder oder Ressourcen mobilisieren. Andererseits muss man sagen, Forschung ist ein offener und ein kreativer Prozess. Respektive, wenn Forschung ein kreativer Prozess sein soll, dann muss sie auch offen sein können. Denken ist Konfrontation mit Unbekanntem, das zu neuem Unbekannten und neuen Fragen und neuen Gegenständen führt. Und das lässt sich nicht immer in Begriffen des Trends oder der Trends irgendwie antizipieren. Insofern gibt es auch einen Vorteil, wenn man nicht in so einem Schwerpunkt drinsteckt.
Was das konkret heißt, wenn man sich mit unbekannten Fragen und unbekannten Antworten beschäftigt, in einem Seminar von Ihnen, das hat unser Kollege Pascal Bieber in einer Reportage zusammengefasst.
Der Seminarraum ist rappelvoll. Über 60 Studierende, mehrheitlich Frauen, suchen nach Sitzgelegenheiten. Caroline Arni, die das Seminar hält, muss sich ihren Weg an ihr Pult richtiggehend bahnen.
So, also ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser Veranstaltung. Sie sehen selbst, dass Sie für ein Seminar ausgesprochen zahlreich hier versammelt sind.
Dass so viele Studierende erschienen sind, liegt wohl nicht zuletzt am Thema des Seminars. Wahre Sex zur Geschichte der Prostitution lautet der Titel. Das zieht bei den Studierenden offenbar.
Wenn man es halt immer in den Medien wieder antrifft und so.
Es ist immer angenehm, wenn man im Seminar einen Zugang ein bisschen zu dem hat, der auch heute aktuelle Rolle spielt.
Die Einführung ins Seminar an diesem Morgen beginnt dann auch gleich mit der aktuellen medialen Diskussion über die Prostitution.
Anlässlich der Öffnung der sogenannten Sexboxen in Zürich wurde ja ganz viel berichtet.
Im Schnellzugtempo skizziert Caroline Arni, welche Fragen sich einer Historikerin stellen. Wann galt Prostitution als Skandal? Wann als normal? Wann die Prostituierte als Opfer? Wann als selbstbestimmte Sexarbeiterin?
Früher war es die Verführerin oder das leichte Mädchen. Es ist halt einfacher, also so der Diskurs, in der Prostitution Geld zu verdienen, als in irgendeinem harten Fabrikjob.
Caroline Arni redet pointiert und kann sich richtig echauffieren, etwa darüber, dass es zur Figur des Zuhälters fast keine historischen Untersuchungen gebe. Das Engagement der jungen Professorin gefällt.
Doch, das spielt auch eine Rolle. Wenn man eine Person kennt und weiß, dass sie gut ist, dass man dann gerne das Seminar besucht.
Andere Studierende sind eher aus Pragmatismus hier.
Ich habe zu der Zeit keine anderen Pflichtveranstaltungen. Das ist immer so ein bisschen Sache, wenn man zwei Fächer studiert, dass das kompatibel ist.
Sie alle erwartet einiges an Arbeit bei Caroline Arni.
Bis nächste Woche schreiben Sie eine Zusammenfassung
die muss bis Sonntag 8 Uhr bei mir eintreffen, das ist die Deadline.
Und das ist nur der Anfang. Die Literaturliste mit möglicher Lektüre fürs Semester umfasst immerhin 14 eng beschriebene Seiten.
Frau Arni, das war letzten Sonntag die Frist. Oder nächsten?
Die Frist? Nein, das war unmittelbar nach diesem Dienstag, als okay. Herr Bieber das aufgenommen hat.
60 Studierende, wie viele Männer waren da? Sind da nur Frauen?
Ich habe es nicht gezählt, aber es sind einige da. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur Frauen sitzen würden, nein. Mhm. Nein.
Aber es hat sehr viele Frauen, und was überrascht ist, wenn je höher man geht in der akademischen Karriere, man nennt das Leaky Pipeline, desto weniger Frauen tauchen auf. Sie haben es geschafft. Warum Sie und die anderen nicht?
Ja. Ja, das ist schwierig. Man kann das nicht über sich selbst sagen, finde ich. Das ist eine akademische Karriere, und ob man dann am Schluss eine Professur irgendwie ergattert oder nicht, da stecken auch sehr viele Kontingenzen drin.
Aber ist
da
auch Diskriminierung noch drin?
Ja. Also in dieser Leaky Pipeline, ja, anders können wir sie nicht erklären. Wenn wir nicht davon ausgehen wollen, dass die Frauen weniger klug sind als
welche
die Männer,
denn?
Das wollen wir nicht.
Konkret?
Wahrnehmungsstrukturen zum Beispiel. Also dass wir beobachten können, dass auch in Panels oder Podium oder auch an Konferenzen Wortbeiträge von Frauen anders wahrgenommen werden als Wortbeiträge von Männern. Es hat sehr viel mit Wahrnehmungsstrukturen zu tun. Und auch mit Wiedererkennungsstrukturen. Ja? Also quasi eine akademische Karriere funktioniert auch sehr stark über Förderungsmechanismen. Ja? Der Nachwuchs wird gefördert, es gibt Mentoren, Mentorinnen und so weiter. Und wir kennen diesen Effekt aus der Wissenschaftsforschung, dass Professoren, auch ProfessorInnen, gerne diejenigen fördern, in denen sie sich selbst wiedererkennen.
Apropos so Wiedererkennen, als ich diesen Beitrag über das Seminar hörte, habe ich mich auch wiedererkannt. Wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung sage, dieses Thema Prostitution oder wahre Sex hätte man auch in den 80er Jahren haben können. Was hat sich dann jetzt geändert im Studium der Geschichte?
Ja, im Studium der Geschichte hat sich einiges geändert, aber dass da gibt es ja auch Trends und Megatrends. Ja, es gibt den Megatrend der transnationalen oder globalen Geschichte.
Aber das ist zum Beispiel konkret. Dieses Seminar hätte auch.
Dieses Seminar, ja, das hätte, und das ist mit ein Grund, weshalb ich das Thema aufgegriffen habe. Die Prostitution ist ein Thema, das in der frühen Frauengeschichte der 80er Jahre bearbeitet wurde. Und dann lag das eine Zeit lang brach, und ich wollte es jetzt wieder aufgreifen, um eben auch zu schauen und zu prüfen, ob wir jetzt andere Fragen an diese Thematik stellen als in den 80er Jahren.
Es hat sich vieles geändert, haben Sie gesagt, Sarah Bühler. Wir haben auch gesprochen bei den Naturwissenschaften, da gibt es Karriereplanung. Man sagt, dass man ziemlich getaktet sei, wir können das vielleicht noch später abklären. Wie sehr haben Sie Ihre Karriere geplant?
Ja, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt nicht so etwas wie ein Berufsbild, meiner Meinung nach, der Historikerin. Ist alles möglich, alles oder nicht. Und Planung sozusagen ist so schwierig, weil sich so viele Aspekte dauernd auch ändern. Professoren kommen, Professoren gehen, Schwerpunkte kommen damit, Schwerpunkte gehen. Es ist nicht klar, kann man oder will man in Basel bleiben, will man weggehen, soll man ins Ausland gehen, was hat das vielleicht für einen Einfluss, wo man dann später arbeitet und so weiter. Wen lernt man kennen? Es sind auch ganz viele Zufälle, meiner Meinung nach, die da mitspielen. Also Karriereplanung würde ich das nicht nennen.
Es ist internationaler als früher. Sie studieren in Basel und in Straßburg, haben Sie gesagt. Auf den ersten Blick würde man sagen, das ist super. Internationaler, und das ist auch ein Trend. Wie ist das in der Praxis für Sie? Ist das so toll?
Ja, das ist super toll aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist natürlich eine riesige Erweiterung des Horizontes. Ich lerne eine neue Sprache, ich lerne neue Menschen kennen, Professorinnen, Professoren, Mitstudierende. Ich lerne ein neues Land kennen, sehr nah in der Praxis. Also natürlich auch ganz viele Hürden, vor allem administrative Hürden, die man zu bewältigen hat. Aber im Ende lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall, ja. Mhm.
Wir reden über Universitäten. Auf meiner Rechten sind die Naturwissenschaftler, auf meiner Linken die Geisteswissenschaftler. Frau Arni und Herr De Hio, kannten Sie sich? Haben Sie sich schon mal gesehen an der Uni Basel bis heute Abend?
Also wir haben uns eben kennengelernt.
Ja, genau. Wir sind auch räumlich voneinander relativ über die Stadt verteilt.
Aber macht es dann für Sie Sinn, Herr De Hio, eine sogenannte Volluniversität zu haben, also wo alle zusammen sind? Also aus Ihrer Perspektive als Naturwissenschaftler, brauchen Sie die Geisteswissenschaftler hier oder sagen Sie, eigentlich wäre es besser, wir würden uns konzentrieren auf das, was wir wirklich gut können hier in Basel?
Also wenn ich mich als Bürger der Stadt definiere hier und in dem Sinne antworte, dann grüße ich das sehr, dass eine Volluniversität vorhanden ist. In der Naturwissenschaft, in meiner täglichen Arbeit gibt es tatsächlich nicht so viele direkte Berührungspunkte und wir haben unsere Synergien aus der Biologie heraus mit der Physik, mit der Chemie, mit dem Department Biomedizin. Aber nochmal, also ich denke, man kann das jetzt nicht nur reduzieren auf den Aspekt, was für unsere tägliche Forschungsarbeit relevant ist. Ich denke, für den Standort Basel ist es wichtig, dass eben auch die Universität in der Breite sich repräsentiert. Aber wenn dadurch Schwerpunkte nicht möglich wären, dann würde ich wahrscheinlich anders antworten.
Frau Arni, wir galoppieren hier durch diese Stunde, aber ganz kurz, ich habe einen Aufsatz von Ihnen gelesen, Sie befassen sich ja mit Wissenschaftsgeschichte und was mir auffiel war, in früheren Jahrhunderten haben sich Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften viel mehr gegenseitig beeinflusst und befruchtet, man hat überlegt, was ist möglich und hat es quasi überprüft. Haben Sie so einen Kontakt heute noch? Oder ist das einfach vorbei?
Ja, ich würde meinen, viel zu wenig. Aber das betrifft nicht nur Kontakte zwischen den Fakultäten, zwischen Geistes-, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften, das betrifft sogar unsere eigenen Fächer. Und das hat etwas mit der Spezialisierung zu tun, dass wir hoch spezialisiert sind und dann kommen wir etwas auf die Karriere zurück und wir uns auch hoch spezialisieren müssen. Und das ist natürlich dann etwas, was diese Kooperationen, also was damit auch rivalisiert, ja, mit diesem Gespräch über die Fächer hinweg und über die Fakultäten hinweg, ja.
Aber das wäre vielleicht interessant, wenn Sie sich überlegen, was wäre eigentlich rein psychologisch oder gesunden menschenverstandsmäßig möglich. Hat das noch einen Einfluss auf Ihre Arbeit oder sind Sie schon so spezifisch, dass es keine Rolle spielt, wenn Sie einen Aufsatz von Frau Arni lesen würden?
Also für die Arbeit. Ich sollte vielleicht sagen, es ist nicht so, dass wir keine Kontakte haben zwischen den Fakultäten. Das ist jetzt vielleicht auch, dass wir beide uns nicht getroffen haben, fast in gewisser Weise ein Zufall. Ich habe durch verschiedene Arbeiten, zum Beispiel im Rahmen vom Schweizer Nationalfonds, sehr viele Kontakte über die Fakultäten hinaus, auch an der Universität Basel und sehr interessante Gespräche. Aber nochmals, ich würde eigentlich Frau Arni zustimmen, dass die Spezialisierung eigentlich dazu führt, dass wir uns mehr und mehr eben mit den Aspekten befassen, die uns in unsere Ausrichtung primär befassen und weniger, wie früher die Philosophie, versuchen, die Dinge alle unter einen Hut zu bekommen.
Wir haben über Naturwissenschaften, über Geisteswissenschaften gesprochen. Jetzt werden wir dann gleich noch über die Uni als Ganzes reden. Es geht darum, wie hält ein Rektor dieses Schiff Universität zusammen? Kann er es überhaupt steuern oder kann er es nur ein bisschen moderieren? Ich begrüße Antonio Loprieno, Archäologe, Rektor, und ich begrüße Stefan Wolter, Bildungsökonome von der Universität Bern. Er soll dann ein bisschen kritisch hinterfragen, was Herr Loprieno vorschlägt. Eine Strategie der Uni Basel ist es auch zu wachsen, und wie das aussieht, erklärt unser Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss.
Es ist wie bei einem Fußballverein. Mehr Geld bedeutet bessere Spieler und damit mehr geschossene Tore. Diese simple Formel stimmt natürlich nicht immer. Aber wie beim Fußball ist auch bei Universitäten die Menge des investierten Geldes durchaus mit dem Erfolg einer Hochschule verknüpft. Und es wird kräftig investiert an der Universität Basel. 1 Milliarde für neue Gebäude und zusätzliche zweistellige Millionenbeträge für die Forscherinnen und Forscher. Trotzdem, es bleibt strittig, was genau Erfolg für eine Hochschule bedeutet. Zahlreiche internationale sogenannte Hochschulrankings versuchen hier zu ordnen. Wichtigste Kriterien sind dabei meist die Anzahl Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, aber auch, wie gut eine Hochschule Geld beschaffen kann, die sogenannten Drittmittel. Und diese Drittmittel sollen in Zukunft stärker angezapft werden. 68 Millionen Franken waren es 2012, ohne die Gelder aus dem Schweizerischen Nationalfonds mitzurechnen. Um mehr Geld von Firmen, Stiftungen und Privaten zu erhalten, schafft die Universität Basel zurzeit gerade eine neue Stelle. Ab Anfang nächstem Jahr soll die Drittmittelbeschaffung damit professionalisiert werden, in der Hoffnung auf höhere Beträge. Berührungsängste kennt die Universität Basel dabei keine. Von der Industrie bezahlte Lehrstühle haben in Basel eine lange Tradition. nicht zuletzt durch die physische Nähe zur Pharmaindustrie am Rheinknie. Life Sciences, also Biologie und Medizin, bleiben denn auch die Hauptschwerpunkte. So will es das aktuelle Strategiepapier der Universität. Basel setzt damit auf das Pferd, welches seit über 40 Jahren mit dem Biozentrum erfolgreich läuft. Und auf die Sparte, welche der Universität schon 2 Nobelpreise beschert hat.
Der Beitrag von Daniel Theiss. Herr Loprieno, die Uni Basel ist erfolgreich. Im neuesten Ranking des Hochschulmagazins Time Higher Education sind Sie von 142 auf 74 gesprungen. Kurz gesagt, wie haben Sie das geschafft?
Das ist eine gute Frage, Herr Vögelin, auf die es keine unmittelbare Antwort gibt. Wir waren selbst überrascht und wir nehmen diese Rankings auch so cum grano salis, in dem Sinne, dass wir einerseits anerkennen, dass sie wichtig sind in der momentanen Wahrnehmung der Universität, in Gesellschaft und Politik, andererseits von so vielen unterschiedlichen Indikatoren abhängen, die nur sehr bedingt von uns kontrollierbar sind, dass es jedes Jahr ein bisschen eine Überraschung ist.
Ich habe auch mit Überraschung festgestellt, es spielt auch eine Rolle, dass Sie ein Gym haben, ein neues. Das bringt Sie auch nach vorne, nach dem amerikanischen Bewertungsmodell. Das ist ein bisschen absurd.
Ja, das ist so. Das Wort absurd kann man in verschiedenen Formen mit der Universität ab und zu mal in Verbindung bringen. Aber das bringt uns auf einen zentralen Punkt, dass die Indikatoren für die Rankings nicht immer zusammen harmonieren. Es gibt einige Indikatoren, die eindeutig in Richtung Wissenschaft gehen, wie viele Publikationen da vorzuweisen sind. Und da ist es natürlich wichtig für uns, Top-Forschung zu haben. Andererseits ist auch so die Wellness, würde man sagen, der universitären Bevölkerung. Bei bestimmten Rankings spielt das eine Rolle, nicht bei allen. Und das muss man auch bedenken. Ein Beispiel, für amerikanische Universitäten ist es wichtig, wie Alumni sich engagieren im Leben der Universität. Für uns Europäer ist es traditionell vollkommen irrelevant, aber das spielt nun mal eine Rolle, auch jetzt für uns in unserem Land, in unserem Breitengrad.
Reden wir mal von der Wissenschaftspolitik der Universität Basel. Es gibt einen Schwerpunkt, es gibt ein Strategiepapier mit 6 Schwerpunkten. Das kommt nicht überall gut an. Wir haben einen Studenten, der gerade auch das kritisch betrachtet, vor allem wie dann die Mittel verteilt wird. Können Sie sich kurz vorstellen?
Guten Abend miteinander. Mein Name ist Janis Keller. Ich bin Student der Philosophie und der Wirtschaftswissenschaften hier an der Uni Basel. Und meine Frage bezieht sich eigentlich auf diese Strategie 2014, wo drin steht, ich zitiere, die Universität hat nun ein neues Mittelallokationskonzept eingeführt. Und ich zitiere weiterhin, das Regenzprotokoll vom 14.12.2011, der Verwaltungsdirektor bekennt sich zu einer leistungsorientierten Mittelallokation. Mich würde interessieren, was Sie unter leistungsorientiert verstehen, weil ich habe eine ähnliche Auffassung wie Frau Erni, dass dies mehr oder weniger einer monetären Natur ist, diese Kriterien für die Mittelvergabe. Und darum frage ich direkt Sie, Herr Loprieno, was heißt leistungsorientiert und unterstützen Sie diese leistungsorientierte Mittelvergabe?
Vielen Dank.
Also die Frage ist sehr klar und ich würde mir wünschen, dass meine Antwort auch genauso klar sein kann und ich werde es versuchen, aber es ist etwas anspruchsvoll. Die einfache Antwort auf Ihre Frage ist ja, ich bekenne mich zu diesem leistungsorientierten Mittelallokationsmodell. Und zwar aus dem namentlichen Grund, dass ich genauso wie Sie mit Frau Arne einverstanden bin. Die Frage ist, was verstehen wir unter Leistung der Universität? Wenn unter Leistung der Universität nur besondere Exzellenz in der Forschung oder besonders hohe Zahlen in der Lehre zu verstehen wären, dann wäre ich gegen ein leistungsbedingtes Modell. Aber ein Leistungskonzept, wo man unter diesem Begriff ziemlich viel subsumiert, und zwar all das, was die Universität braucht, sowohl Forschung auf Top-Level, als auch so Lehre auf qualitativ hohem Niveau, als auch Engagement in der Selbstverwaltung. Wenn all diese Komponenten eine Rolle spielen und sie spielen das in diesem Modell, dann bekenne ich mich sehr stark dazu.
Herr Loprieno, wie messen Sie dann die Leistung von Frau Arni? Sind das die Aufsätze, Bücher?
Also das ist eben die Schwierigkeit, die eben in der Frage des Kollegen beinhaltet ist. Je nach Fach und je nach Funktion in der Universität wird die erbrachte Leistung anders zu messen sein. Herr De Hio und Frau Arni haben eine Verordnung in der Universität, die in dem Sinne unterschiedlicher nicht sein könnte, obwohl sie beide Top-Professoren unserer Universität sind. Von Herrn De Hio erwartet man einen Leistungsausweis in der gewissermaßen messbaren Forschung, die man von Frau Arni nicht erwarten kann, weil der Impact, so wie es so schön heißt, den Frau Arni ausübt, anderer Natur ist. Das ist etwa in der Beteiligung von Frau Arni am gesellschaftlichen Diskurs über Prostitution, um ein Beispiel zu nehmen. Und das ist eine Leistung, die für eine Universität genauso wichtig ist, wie eine Leistung, die durch Indikatoren in der Forschung messbar ist.
Stefan Wolter, Sie sind eigentlich genau der richtige Mann für diese Fragen. Bildungsökonome der Uni Bern, kann man das messen, was wir hier besprechen, sinnvoll?
Nein.
Das geht nicht, ja oder nein?
Der Umstand, dass man nicht alles perfekt messen kann und dass teilweise auch Unfug getrieben wird mit der Messung, kann uns nicht davon abhalten, wenigstens zu versuchen, Dinge zu messen. Denn die Alternative zum Nichtmessen ist eben, dass gewisse Leute sich dann ausruhen auf ihren Lorbeeren zum Schaden der Studentinnen und Studenten, die dann auf einmal einen Professor oder eine Professorin hat, die selbst entschieden hat, 30 Jahre sich aus der Wissenschaft zu verabschieden. Also man muss immer sehen, diese Idee des Messens ist nicht unschuldig entstanden, sondern die Messung kommt immer eigentlich aus einem Notstand heraus, dass man mit einer gewissen Situation nicht einverstanden war und man Abhilfe zu schaffen versuchte. Aber wie Herr Rektor Lobeno genau gesagt hat, was ganz schlimm ist, ist, wenn man überall die gleichen Messstandards anwenden würde, sondern die wissenschaftlichen Disziplinen müssen nach eigenen Kriterien gemessen werden. Und was heute in der Regel abläuft, und das ist gar nicht so schlecht, ist, dass sogar den Disziplinen selbst überlassen wird, zu definieren, nach welchen Kriterien sie sich messen. Es muss einfach ein Konsens in der Disziplin entstehen, nach welchen Kriterien man misst. Was nicht sein sollte, ist, dass die Biologie und die Geschichte nach den gleichen Kriterien gemessen werden können, aber wenigstens sollten sich die Historikerinnen und die Historiker darauf einigen können, was eigentlich gute wissenschaftliche Leistung ist und was nicht. Wenn sie das nicht können, dann entstehen andere Dinge wie Nepotismus und so weiter, Berufungsverfahren werden undurchsichtig und alles Dinge, die am Schluss, und das vergisst man immer, nicht nur dem Steuerzahler ein Problem sind, sondern die ersten, die darunter leiden, sind die Studentinnen und Studenten, die nicht die Qualität der Lehre bekommen und der Forschung, die sie erwarten.
Aber wenn man alles misst, und wir leben ja in einem Zeitalter, wo alles gemessen und bürokratisiert und verwertet wird, auch das, was man nicht kann, dann heißt das einfach, wir haben kein Vertrauen in unsere Dozenten, in unsere Doktoranden, in unsere Studenten. Und es gibt ja das berühmte Beispiel von Watson und Crick, die Doppelhelix gefunden haben. Die haben ein Buch geschrieben. Wenn es stimmt, haben sie einfach vor sich hingepröbelt und bums, war das da. Ich meine, hat es dann noch Platz für einfach vor sich hinzuforschen und plötzlich zu sagen, voilà, das ist es. Das wissen wir ja gar nicht immer, Herr Wolter.
Also Wissenschaft ist immer mit Risiken belastet und in einzelnen Fachgebieten lässt sich dieses Risiko relativ auf kurze Zeiträume begrenzen. Also in den Naturwissenschaften, wenn Sie 5 Jahre lang Ihr Experiment gemacht haben und es ist nichts rausgekommen, dann können Sie nicht sagen, ich brauche nochmals 20 Jahre. In anderen Gebieten mag das anders sein. Aber ich möchte etwas anderes sagen. Das Messen ist eine Verdichtung von Information, damit Leute schnell mit Informationen umgehen können. In der Schweiz, wir haben über das Ranking gesprochen. In der Schweiz ist das nicht so relevant, weil die Studiengebühren an jeder Universität in der Schweiz ungefähr gleich hoch sind, die Qualität ungefähr gleich groß ist. Das heißt, für einen Studenten oder eine Studentin eine Uni auszuwählen in der Schweiz, ist mit kleinen Risiken behaftet. Aber wenn Sie in den USA oder in England studieren und für ein Semester $40,000 bezahlen, und diese $40,000 vielleicht für ein Studium ausgeben, also für ein Semester, das Studium kostet dann mehr, das am Schluss vielleicht vom Arbeitsmarkt, von den Arbeitgebern, von einem Forschungsinstitut beispielsweise, wo Sie als Doktor Chemiker angestellt werden möchten, als irrelevant, als nichts wert bezeichnet wird, dann ist das wichtig. Und es gibt gerade eine Untersuchung eines Kollegen, die zeigt, wie viel Anmeldungen an der Universität in England eine Veränderung in einem Rangpunkt in diesem erwähnten Times Higher Education Ranking ausmacht für eine Universität. Die prospektiven Studenten reagieren darauf. Wenn eine englische Universität einen Rang mehr oder weniger hat, sind das mehrere hundert Bewerbungen mehr oder weniger an neuen potenziellen Studenten in dem Fachgebiet.
Herr De Hio, Sie sind ja glücklicher, Sie können zu 100% frei forschen.
Was wollen Sie damit sagen jetzt?
Weil wir dieses Thema angesprochen haben.
Der Punkt war für mich einfach, wenn eine Universität einen Schwerpunkt definiert und der ist groß genug, dass man sich darin verwirklichen kann, dann sehe ich keine Begrenzung. Life Sciences ist ein Schwerpunkt, der so breit angelegt ist, dass meine komplette Forschung da komplett drin aufgeht. Also warum sollte ich mich begrenzt fühlen? Wenn in einem Top-Down-Approach jetzt die Universität sagen will, sie wollen jetzt, dass ich nur translational forsche, das heißt also nur meine Forschung Richtung Anwendung, Richtung Klinik entwickeln würde, was sicherlich auch in der Strategie steht, dann würde ich mich eher begrenzt fühlen. Aber wie ich die Strategie verstehe, ist es für mich, bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich mich ziemlich im Schwerpunkt befinde.
Herr Wolter, Herr Lopriano, ja, Sie möchten
was sagen. Darf ich da etwas dazu sagen, weil Herr De Hio wirklich auf einen wichtigen Punkt hingewiesen hat. Wir sollten nicht Schwerpunkt Bildung und Qualität durcheinander bringen. Die Qualität der Forschung und Lehre an der Universität ist auf hohem Niveau unabhängig von der Beteiligung eines bestimmten Faches an einer Schwerpunktbildung oder nicht. Die Schwerpunktbildung ist deshalb notwendig, weil wir insbesondere im Bereich der Infrastrukturen langfristig planen müssen. Und wir müssen wissen, ob wir eher etwas in der Chemie oder eher etwas in der Physik machen wollen, um diese kostspieligen Infrastrukturen auch zu planen. Aber wir müssen gleichzeitig auch die Offenheit haben, dass dort, wo Qualität auf besonders hohem Niveau sich entwickelt, wir auch als Strategie der Universität reagieren und sagen, so, jetzt lass uns in diesem Bereich einen Schwerpunkt gründen.
Ich komme gleich auf Sie, Frau Arni, aber was heißt langfristig planen? Ich meine, da werden Professoren eingestellt, die gehen wieder, wenn sie freiwillig gehen oder pensioniert werden. Woher wissen Sie das, was in 10 oder 5 Jahren in ist und Forschungsschwerpunkt, sowohl bei den Geisteswissenschaften wie bei Naturwissenschaften? Das wissen Sie gar nicht?
Das ist vollkommen richtig, Herr Vögeli, und das ist auch eine Krux der universitären Entscheidungsfindung. Jetzt wissen wir mit absoluter Sicherheit, wie die Gebäude in einem bestimmten Areal der Universität Basel im Jahre 2029 aussehen werden. Und wenn wir das jetzt nicht wissen würden, würden wir gar nicht die ganzen politischen Prozesse einleiten können, die dafür notwendig sind. Aber natürlich wissen wir nicht, ob wir in 2029 genügend Qualität haben werden im Sinne der Professoren, die bei uns sind. Deshalb müssen wir uns schon jetzt einsetzen, dass diese Qualität generiert und aufrechterhalten bleibt.
Die Zeit läuft schneller, als sie dürfte. Frau Arni, Sie wollten noch kurz
was sagen. Ja, ich wollte mich nochmals kurz einbringen zu dieser Leistungsmessung. Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert, damit muss man ganz sorgfältig umgehen. Herr Wolter hat das Negativstereotyp des faulen Professors aufgebracht. Ich weiß nicht, ob es so viele faule Professoren gibt, dass es rechtfertigt, dass wir unsere Handlungslogik daran ausrichten. Leute, die diese Karriere machen, haben in der Regel eigentlich immer eine ganz hohe intrinsische Motivation. Und mit dieser intrinsischen Motivation muss man ganz sorgfältig umgehen. Das ist ein kostbares Gut. Und für mich heißt das prinzipiell, dass die Unis, die Forschungsförderung und so weiter in diesem Sinn den Leuten zunächst mal auch vertraut. Dass man dieses Vertrauen auch nicht untergräbt quasi durch ein Handeln, das an diesen Negativstereotypen ausgerichtet ist.
Wir haben noch eine Minute und ich möchte die Studierenden fragen, Frau Bühler, wenn Sie jetzt alle diese Kapazitäten, Koryphäen vor sich haben, was wünschen Sie sich für die nächsten 5 Jahre an der Uni Basel?
Ja, ich wünsche mir, dass weiterhin eine ethisch sensible, würde ich vielleicht sagen, und freie Forschung möglich ist an dieser Uni und dass neben Rankings und so weiter auch das Wohl der Studierenden wirklich im Vordergrund steht oder auch ein zentraler Schwerpunkt ist, um eine aktuelle Diskussion aufzugreifen, dass auch eben die Chancengleichheit unbedingt gewahrt ist und dass solche Fragen, die eben das Studentenleben betreffen, im Zentrum stehen.
Herr Casanova, in 10 Sekunden.
Dass vielleicht die biomedizinische Forschung
auf hohem Niveau, wie sie jetzt im Moment stattfinden kann, auch weitergeführt werden kann.
Das war das Echo der Zeit von der Uni Basel. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Andreas Freudig, am Mikrofon Peter Vögeli. Und in einer Woche senden wir von der Fachhochschule Luzern. Besten Dank an alle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.